Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 126. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Vielleicht seht ihr uns jetzt sogar das erste Mal. Es ist, ja, wir probieren gerade so ein bisschen daran rum, vielleicht auch ja, einiges dann auf YouTube zu veröffentlichen. Natürlich nicht nur unsere Folgen, sondern vielleicht dann auch mal, dass wir parallel zu einem Großevent vielleicht mal livestreamen und mit euch etwas gucken können. Das wäre natürlich besonders cool. Vielleicht auch mit ein paar Gästen und ja, spannend, was da vielleicht dann noch auf uns zukommt. Und natürlich will ich erstmal David begrüßen. Moin, moin.
Hallo Benny. Ja, das wird auf jeden Fall ein spaßiger Winter. Wir haben einiges auf dem Programm. Dieses Wochenende beginnt ja zum Beispiel schon der Skisprung-Weltcup bei Damen und Herren. Aber natürlich ist noch viel mehr, was uns im Sport beschäftigt, Thema in der heutigen Folge. Zum Beispiel haben wir Kurznews aus Radsport, Turnen, Snooker. Natürlich blicken wir auf die aktuellen Geschehnisse in Handball, Basketball, Tennis, NFL. Natürlich das, was am Wochenende in Wismar passiert, auf der Skisprungschanze und natürlich auch im Fußball. Das natürlich dann immer am Ende. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Schaut gerne bei YouTube mal vorbei oder in unserem Linktree. Da seht ihr alles gesammelt. Ihr könnt auch gerne noch bei uns ins Fußball-Tippspiel zur Fußball-WM in Katar dazukommen. All das wird natürlich mit Sonderfolgen und Begleitung auf welcher Plattform auch immer begleitet. Und da freuen wir uns auf eure Teilnahme und euer Feedback.
Ja, ganz genau. Und damit würde ich sagen, nach diesem etwas längeren Teil am Anfang, fangen wir direkt an und gehen ins Sportgeschehen, oder?
Genau, dann beginnen wir die sportlichen Kurznews der Woche mit dem Turnen. Da gibt es in den letzten Tagen und auch noch in den nächsten Tagen die Weltmeisterschaften in Liverpool. Da würde ich euch gerne zum Beispiel von Emma Malewski oder Elisabeth Seitz schon die ein oder andere Medaille oder Medaillenhoffnung zumindest übermitteln. Das ist aber bisher leider ausgeblieben. Das heißt, ob es dazu kam, könnt ihr natürlich weiterhin verfolgen in der kommenden Woche oder aber bei uns dann in der kommenden Woche erfahren, ob es vielleicht doch noch Edelmetall für die deutschen Turnerinnen und Turner bei den Weltkampfspielen dort in der britischen Stadt gegeben hat. Der nächste Themenblock in unserer Kurznews-Gestaltung ist die Handball-Europameisterschaft der Damen, Benny. Die gibt es aller Voraussicht nach zwar nicht im Free-TV, aber dennoch mit der einen oder anderen Neuigkeit.
Ja, ganz genau. Leider nicht im Free-TV. Ich glaube, einige deutsche Spiele wurden in den letzten Jahren wiederum immer mal gerne dennoch im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt. Dieses Jahr anscheinend nicht. Vielleicht kommt das ja dann zumindest, wenn es auf die Playoffs zugeht. Aber natürlich, es findet vielleicht erstmal zum Austragungsort, denn es ist tatsächlich nicht nur ein Land, in dem die EM stattfindet, sondern gleich in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro. Und da können wir natürlich auch direkt mal auf unsere Gruppe schauen, auf die deutsche Gruppe. Es geht gegen Montenegro, also gegen den Gastgeber oder gegen einen der Gastgeber, Polen und Spanien. Das erste Spiel wird direkt gegen Polen sein. Mit Spanien hatte man da natürlich auch ein starkes Team in der Gruppe. Und ja, da bleiben wir natürlich auch wie immer bei uns auf dem Laufenden.
Genau, das erste Spiel ist dann am Samstagabend um 20.30 Uhr, wenn ich das richtig überblickt habe. Und da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Der nächste News-Punkt kommt vom Frankfurt-Marathon. Und sicherlich habt ihr, nicht nur ich, das Meme von Franziska Giffey vom Berlin-Marathon vor Augen mit dem Startschuss. Ich kann euch beruhigen, beim Frankfurt-Marathon hat nicht Peter Feldmann, der heute aufgrund von verschiedenen Problemen auch nicht bei der Gerichtsverhandlung erschienen ist, hat nicht den Startschuss zum Frankfurt-Marathon gegeben. So viel sei schon mal vorweggenommen. Die Siegerzeiten können sich aber dennoch sehen lassen. Bei den Herren gewann Primin Misoi mit 2 Stunden 6 Minuten 11 Sekunden und Sally Kaptisch war bei den Damen erfolgreich mit 2 Stunden 23 11. Dafür, dass die Austragung und insgesamt gesehen auch schon die zweitgrößte Marathon-Austragung überhaupt in Deutschland ist. Schön, dass das wieder dabei ist und das am Wochenende war wieder ein großes Fest in der südhessischen Metropole. Weiter geht's mit dem Snooker, Benny.
Genau, da haben wir aber auch nur eine Kurzschlagzeile, weil in dieser Woche findet das Champions of Champions Turnier statt in Bolton. Unter anderem ist dann aber auch tatsächlich die Damenweltmeisterin dabei und ganz viele große Namen. Heute Nachmittag hat es schon begonnen. Mark Selby gab sich gegen Lee Walker bisher keine Blöße. 4:0 hieß es da. Und er hat das Spiel für sich entschieden. Heute Abend, genau jetzt gleich, spielt John Higgins gegen Hossein Fafai und alle anderen Namen, Ronnie O'Sullivan, alle dabei. Dementsprechend, da werden wir euch definitiv am nächsten Montag darüber informieren.
So ist es. Weiter geht's im Radsport. Auch da nur eine kurze Meldung. Und zwar hatten wir in Folge 91, das war die, als wir von unserem Skiflugerlebnissen in Oberstdorf berichtet haben, auch darüber berichtet, dass bei der Katalonien-Rundfahrt, es war der 21. März, nach der ersten Etappe, der Etappenzweite, Sonny Colbrelli, ein 32-jähriger Italiener, zusammengebrochen ist. In Anlehnung an diesen Ericsson-Fall bei der Fußball-EM im letzten Jahr ist natürlich da besondere Sensibilität entstanden und ich möchte diesen Kreis jetzt gerne schließen mit der Nachricht, dass er sich entschlossen hat, nicht wieder aufs Rad zu steigen. Also er hat diese Defibrillator-OP über sich ergehen lassen und hat seine Profi-Radkarriere jetzt gleichzeitig an den Nagel gehängt oder sein Rad an den Nagel gehängt, wird aber weiterhin in der Branche und dem Business natürlich tätig bleiben. Da freue ich mich natürlich drüber, denn es ist auf jeden Fall ein Name, der aus dem Radsportzirkus nicht wegzudenken ist. Und wir wünschen ihm natürlich alles Gute, dass es zu solchen gesundheitlichen Einschränkungen nicht nochmal kommt. Er hat da auch überlegt, den Defibrillator sich nochmal rausnehmen zu lassen, wenn das wieder funktioniert. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Nummer sicher. Und ja, dann vielleicht auch nicht wieder aufs Rad zu steigen, ist vielleicht zumindest ein Schritt, den man nachvollziehen kann, Benni.
Ja, absolut. Also wenn man es bei jemandem verzeihen kann, dann glaube ich in diesem Fall, ich glaube, der muss sich da jetzt auch nicht rechtfertigen vor irgendjemandem. Dementsprechend kann ich das absolut nachvollziehen. Und ich würde sagen, gehen wir direkt zum nächsten Thema. Der Tennissport, ja, der läuft gerade so ein bisschen unter ferner Liefen, auch bei uns. Deswegen, wir versuchen immer noch, ja, natürlich die letzten ATPs und WTA-Turniere der Saison mitzunehmen und auch darüber zu informieren. Aber so viel ist da tatsächlich nicht los. Nichtsdestotrotz waren direkt zwei große ATP-Turniere in dieser Woche. Eins in Wien und eins in Ball in der Schweiz. Das Turnier von Wien hat Daniil Medvedev, der an Nummer 1 gesetzte, gegen Denis Shapovalov, gegen den Kanadier, in drei Sätzen gewonnen. Medvedev damit, glaube ich, mittlerweile immer noch auf Rang 3 der Gesamtwertung in den Rankings. Und den Ball gewinnt Felix Auger-Aliassime gegen Holger Rühne, gegen den Norweger, mit 6-3, 7-5. Und gerade solche Finals machen mir besonders Spaß, weil das sind diese junge aufstrebende Generation im Tennis, die auch gerne mal sehr mutig spielt, auch mal risikoreich spielt. Und das ist ja auch das, was der Tenniszuschauer, der allgemeine Tenniszuschauer sehen möchte. Dementsprechend, diese Namen werden sich auch im kommenden Jahr definitiv weiter beweisen.
Genau, in Ball gewinnt, das ist auch schön. Also mit Ballgewinn darf man da sich nicht durcheinander bringen lassen. Genau, wir kommen zum Wintersport, bevor es dann nach der Pause natürlich weitergeht. Oder wir machen einfach jetzt die Pause und dann geht es nach der Pause weiter mit Radsport. Was rede ich hier? Wintersport, Formel 1, Darts und viel mehr. Bleibt also dran. Bis gleich.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. Jetzt bin ich in meiner Liste nicht verrutscht und wir blicken natürlich drauf, was im Wintersport in den letzten Tagen so für News auf die Tagesordnung gekommen sind, Benni. Und man darf auf jeden Fall Erwartbares verkünden, denn das Damenrennen in Zermatt ist auch abgesagt worden. Das heißt, dieser komplette Speed-Opening-Auftakt am Matterhorn ist jetzt nicht vom Winde verweht, sondern vom Regen weggewischt verregnet. Worden, weil unten am Gletscher halt überhaupt weggeregnet, weil einfach überhaupt kein Schnee da ist. Also im oberen Bereich, man hat auch Bilder gesehen, sind wirklich Top-Verhältnisse, aber ja, es ist dann nicht an alpine Abfahrtsrennen zu denken.
Ja, und das ist, gerade für die FIS ist das, glaube ich, wirklich auch eine Farce, weil das war ja auch so das Aushängeschild der Neuerungen, die kommen sollte. Ein beeindruckendes Rennen, was tatsächlich sogar über eine Ländergrenze hinweg geht, am Fuße des Matterhorns. 2 Minuten sollte das ja ungefähr dauern, was normalerweise, glaube ich, mit Auto, lass mich lügen, mehrere Stunden dauert.
Vier Stunden.
Also, noch dazu dann natürlich das Klimaproblem. will man jetzt wirklich hier auch noch diesen Gletscher damit in gewisser Weise zerstören? Es ist interessant, vielleicht ist es auch in der Hinsicht ganz gut, dass es ausgefallen ist. Aber so wie man es hört, wird es nächstes Jahr den nächsten Versuch geben. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich absolut spektakulär gewesen. Das steht ja außer Frage und ich gehöre ja auch dazu, ich hätte es mir auch angetan, weil das hätte mich dann doch zu sehr gereizt tatsächlich.
Ja, auf alle Fälle. Und das wird uns auch weiter beschäftigen, denn in Lech Zürs ist auch noch nicht so viel Schnee runtergekommen. Da soll am Wochenende danach dann ein Wochenende mit technischen Disziplinen ausgetragen werden. Auch da steht, soweit ich weiß, die Schneekontrolle noch aus. Und was ich an Bildern gesehen habe, war das auch eher grün als weiß. Und ich habe da jetzt nicht irgendwelche riesigen Kunstschneevorrichtungen gesehen, weil es einfach viel zu warm für die Kunstschneeproduktion ist. Und die hätten zwar... Ja, die haben gesagt, in 48 Stunden ist der Hang fertig, aber wenn es eben so warm ist, dass sie nicht anfangen können, dann bringen eben 48 Stunden Schnelligkeit eben auch nichts mehr. Genau, wir wissen aber auf jeden Fall, dass eine Veranstaltung zwar nicht auf Schnee stattfindet, aber auf jeden Fall an diesem Wochenende starten wird, auf der Adamale-Schanze im polnischen Wisła, nämlich starten die Skispringerinnen und Skispringer mit dem, ja, von uns und der Flugshow als Hybrid-Weltcup bezeichneten Auftakt in die Saison, die bis Anfang April gehen wird in diesem Jahr.
Ja, ganz genau. Also wenn ihr da natürlich noch mehr Einzelheiten haben wollt, hört euch gerne noch die Folge von der vergangenen Woche an, unsere Skisprung-Vorschau mit den Mädchen. Mit den beiden von Ski, wie heißt der Podcast nochmal?
200 genau. Inside Ski Jumping oder 200 Inside Ski Jumping, je nachdem.
Wie richtig, man also definitiv da auch reinfolgen, gerne 5 Sterne geben und das war eine sehr informative Folge, glaube ich, hat sich sehr gelohnt. Viele Themen wurden besprochen und ja, ich freue mich natürlich jetzt sehr auf den Saisonstart. Ich meine, es geht ein bisschen früher los und ich bin gespannt, ob so ein richtiges Wintersport-Feeling auch aufkommt, wenn dann auf Matten gelandet wird. Aber ich freue mich dann doch zu sehr, ich glaube auch nicht. Aber man freut sich dann doch zu sehr darauf und es wird die ersten Ergebnisse regnen. Ich meine, es ist direkt ein Doppelwochenende für Herren und Damen. Ja. Ganz wichtig, dass direkt beide reinstarten und ich bin sehr gespannt, welche Tendenzen uns an diesem Wochenende schon präsentiert werden.
Ja, hoffen wir mal, dass der Wind mitspielt, nicht, dass der uns da noch irgendwie ein Kreuz durch die Rechnung macht. Wir haben, wie gesagt, Herren und Damen dabei. Beides wird auch im TV übertragen. Eurosport überträgt auf jeden Fall beide Wettbewerbe an beiden Tagen. Und die Quali zumindest der Herren im Sportschau-Livestream gibt es dann dazu ergänzende Angebote. Also habt ihr da wieder die Qual der Wahl und wir freuen uns, dass es endlich wieder auch da losgeht. Natürlich werden wir auch da natürlich ausführlich drüber sprechen in der kommenden Woche. Und dann kommen wir zum Darts. Auch da gab es ein spannendes Turnier mit durchaus beachtlichen Ergebnissen.
Ja, mehrere ja sogar, wenn man so will. Fanden die letzten 4 Turniere der Women's Series statt. Die Top 2 der Frauenrangliste sollte sich dann für den Ellie Pally, also für die Darts-WM qualifizieren, die ja ab Mitte Dezember dann auch stattfindet im Alexandra Palace in London. Und ja, da gab es eine, ich will es nicht Überraschung nennen, weil dafür ist die Frau zu gut, aber Beau Greaves, Teenagerin, muss man ja noch sagen, ist noch unter 20, die im Anfang des Jahres erstmals Weltmeisterin wurde und ich glaube auch vielleicht sogar die jüngste Weltmeisterin aller Zeiten, meine ich, die gewinnt nicht nur die 4 Turniere vor diesen letzten 4 Turnieren, sondern holt auch die letzten 4 Titel dieser Saison. Und das heißt, dass sie 8 Titel in Folge auf der Women's Series gewonnen hat, von 20 Turnieren insgesamt. An den anderen hat sie nicht teilgenommen. Das heißt, 8 von 8. Das heißt, sie ist seit 52 Spielen allein auf der Women's Series ungeschlagen. Hat unter anderem einen neuen Rekord auf der Women's Series erzielt. Im Finale vom 19. von 20 Turnieren besiegte sie Fallon Sherrock. Also die Granate, die bei der Darts-WM schon ordentlich abgerissen hat und zwei Männer schlagen konnte. Einmal Mensah Suljovic und einmal Ted Evans. 5-3 und Beau Greaves spielte da 108 im Average. Das ist absolute Weltklasse. Damit kannst du jeden auf dieser Welt schlagen. Und damit verdrängt sie tatsächlich Fallon Sherrock noch von Platz 2. Also das war schon alles sicher geglaubt, aber sie musste diese 4 Turniere gewinnen, das hat sie getan. Und wie beeindruckend ist diese Leistung?
Ja, also hätte ich nicht gedacht, dass Fallon Sherrock ihr ja für mich schon sicher geglaubtes WM-Ticket nochmal so aufs Spiel setzt und natürlich dann für die 18-Jährige in dem Alter solche Erfolge einzufahren oder einzuwerfen, wie auch immer man das dann nennt. Wird sie ja nach dem großen Titel bei der BDO ja dann auch bei der PDC auf dem Parkett stehen und das auf keinem unbedeuteten im Ellie Pally.
Nein, definitiv nicht. Und ich meine, wenn man ein wenig Glück bei der Auslosung hat, kann man auf jeden Fall auch von der zweiten Runde oder dritten Runde reden. Also natürlich abwarten. Die BDO-Bühne ist längst nicht vergleichbar mit der PDC-Bühne. Ich meine im WM-Finale von der BDO-WM, von der BDO sage ich schon, von der WDF-WM, hat sie ja ein 92er Average gespielt, glaube ich. Saustark, aber dennoch ist es nicht vergleichbar. Ich meine, ein Vielfaches passt in den Alexandra Palace. Das wird nochmal was ganz anderes. Und die Gegner werden natürlich auch was ganz anderes. Aber sehr interessant. Und das wird, glaube ich, sehr spannend zu sehen sein, wie sie da neben der sehr erfahrenen Lisa Ashton ja dann bei der Weltmeisterschaft agiert. Und wir gehen direkt zu den Herren. Denn da stand ja das nächste Major-Turnier an mit den European Championships. Also, ja, viele nennen es gerne Darts-EM. Kann man aber nicht so richtig machen, weil ich meine, 2014, glaube ich, hat Simon Whitlock das Turnier gewonnen. Er ist Australier. Es macht in der Hinsicht keinen Sinn, es EM zu nennen, weil es...
Aber die machen doch auch beim ESC mit, dann ist das doch in Ordnung.
Das stimmt wiederum. Ja, aber es ist so gesehen, man könnte es als European Tour Finals bezeichnen. Das heißt, die besten 32 der European Tour, die am meisten Preisgeld eingespielt haben, kommen in dieses Major-Turnier. Unter anderem auch zwei Deutsche mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Also die typischen beiden in diesem Jahr, kann man, glaube ich, sagen. Ja, die beide leider nicht über die erste Runde hinauskamen. Gabriel Clemens gab ja das Spiel aus der Hand, hatte die Chance auf das 5:5, verpasste das aber und verlor dann 4:6 gegen Johnny Clayton. Und mit einem guten Spiel übrigens, also auch knapp jenseits der 100er-Marke, glaube ich. Und Martin Schindler verliert gegen Jose de Sousa mit 1:6. Und das Ergebnis sieht hoch aus, aber er spielte tatsächlich ungefähr auch den gleichen Average wie de Sousa, beide um die 100er-Marke. Also wieder ärgerlich aus deutscher Sicht. Aber das Turnier hatte reichlich Geschichten. Also Chris Doby steht jetzt mal wieder in einem Halbfinale als junger Mann eines Major-Turniers. Ja. Und es gab ein Smith-Smith-Turnier. Ein Smith-Smith-Finale, denn Michael Smith, ja, was soll man dazu noch sagen, spielt gegen Ross Smith und Ross Smith, die Nummer 28 der Welt vor diesem Turnier, gewinnt gegen Michael Smith mit 11:8, also es war auch ein unfassbares Match, beide im Average über 100, deswegen kann sich Michael Smith, glaube ich, wenig vorwerfen, aber es ist wirklich nicht zu erklären. Ich meine, UK Open hat er verloren, Weltmeisterschaft hat er zwei Finals schon hinter sich, die er nicht für sich entscheiden konnte. Es ist wirklich, naja, so ein kleines Curse. Ne?
Total verflucht. Ja. Also so viele große Finals schon erreicht und dann immer verloren. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Monaten noch ändert. Vielleicht ja dann auch im Ali Pally, wer weiß. Das wäre schön. Das ist auf jeden Fall wirklich eine Pechfigur, muss man so klar sagen. Und ich hoffe, dass es sich da irgendwann noch zum Guten wendet und dass es nicht mehr allzu lange dauert, weil ich glaube, das schlägt schon wirklich auf die Seele, wenn man immer kurz davor ist, den großen Wurf zu erlangen und das dann eben gerade nicht schafft. Dann kommen wir zum Wintersport, hätte ich fast gesagt, Motorsport. Da ist der große Wurf ja schon längst vorüber, denn Red Bull hat die Konstrukteurs-WM gewonnen, Max Verstappen ist Weltmeister. Und bevor wir auf das Formel-1-Wochenende in Mexiko blicken, gehen wir ein Land nach Norden, und zwar in die NASCAR-Serie. Da hat in Martinsville, guckt gerne mal bei meinem Twitter-Account rein, @MrDaddyHD. Ich habe einen Tweet von den Kollegen von Motorvision.com, Motorvision TV, je nachdem, geteilt, wo in einem NASCAR-Rennen der Fahrer Ross Chastain nicht wie üblich innen durch das Oval fährt und sich mit anderen Fahrern duelliert, sondern wirklich einfach Vollgas gibt, auf gut Deutsch einen Fick auf seinen Außenspiegel gibt, so es ihn denn überhaupt gibt, auf der rechten Seite und fährt einfach ohne zu bremsen und ohne zu lenken quasi an der Außenmauer entlang und ist gefühlt doppelt so schnell wie alle anderen und ja, kann da sicherlich noch den einen oder anderen Platz gut machen. Das habe ich noch nie gesehen, dass einer beim NASCAR-Rennen so einfach die Außenbahn nimmt und Fick auf alles gibt.
Ja.
Es ist unglaublich.
Vor allem sehr interessant, weil das dann auch wirklich noch ausschlaggebend war, um dann weiterzukommen. Also er hat sich dann ja für die Finals oder wie das hieß, dann qualifiziert. Ja. Gerade durch dieses Manöver. Und es sieht einfach nur unfassbar lustig aus.
Okay, guckt euch das bitte an. Das kann man nicht.
Es kann eigentlich einfach nur aus einer Satire-Sendung oder aus einem Film sein. Es sieht nicht echt aus. Es kann dann wirklich nicht sein. Aber das war professionell.
Ja, müsst euch unbedingt angucken. Genau, dann kommen wir jetzt zum Autodromo Hermanos Rodriguez. Da ist niemand an der Mauer lang gefahren oder zumindest nicht mit Absicht. auf jeden Fall erwähnenswert das erste freie Training, denn da hatten wir einige Namen dabei, die nicht Stammpersonal in der Formel 1 waren, denn Liam Lawson durfte im AlphaTauri testen, Logan Sargeant im Williams, Nick de Vries im Mercedes, Jack Doohan im Alpine und Pietro Fittipaldi im Haas. Also einige Namen dabei, die da Fahrpraxis sammeln durften. Und wenn wir jetzt auf die oder uns in Richtung Rennen begeben, blicken wir natürlich wie immer zuerst auf die Startausstellung. Mercedes weiter richtig stark, da haben die letzten Updates wirklich was gebracht, denn Russell und Hamilton auf Platz 2 und 3 im Qualifying. Die Pole sicherte sich mir doch deutlich überraschend deutlich. Max Verstappen, der amtierende Weltmeister, Sergio Perez auf 4. Ferrari weiter enttäuschend, Sainz und Leclerc auf 5 und 7 in der Startausstellung, Bottas 6. Und wenn wir auf die Deutschen gucken, haben wir Mick Schumacher und Sebastian Vettel zeitgleich mit 1,20,419 auf Platz 15 und 16. Stroll und Magnussen mussten beide noch Strafen aus dem US-GP über sich ergehen lassen. Und dann hatten wir ein kurioses Rennen mit wenig Ausfällen. Fernando Alonso wieder einmal unglücklich, denn der Alpine hat den Geist aufgegeben. Yuki Tsunoda hat sich mit, Daniel Ricciardo angelegt oder besser gesagt andersrum, da ein Überholversuch gestartet an einer Stelle, in der man keinen Überholversuch starten sollte. Ja, ansonsten ein sehr strategisch geprägtes Rennen. Es war mit eines der langweiligsten der diesjährigen Saison, das muss man auf jeden Fall konstatieren. Dennoch strategisch durchaus interessant. Deswegen auch zum Beispiel George Russell etwas enttäuscht. Man hätte sogar versuchen können, mit dem Medium-Reifen, auf dem man gestartet ist, nur einen Boxenstopp einzulegen und dann auf Rot zu gehen. So ist zumindest die Option, die ich gesehen hatte, denn Sebastian Vettel ist 40 der 71 Runden des Rennens auf roten Reifen gefahren, also der weißesten Mischung, die es überhaupt gibt. Russell hat dann am Ende aber gelb-weiß bekommen, also die härtesten Reifen, die es gibt. Am Ende auf Platz 4 das Podium knapp verpasst, Hamilton auf 2, Verstappen auf 1 und die große Party war perfekt, denn Sergio Perez ist bei seinem Heimrennen im legendären Stadion mit der Stimmung Ferro Sol, dem ehemaligen Baseballstadion, durch das da die Formel 1 Strecke führt, auf Platz 3 gefahren und da ging die Sause so richtig los, Benny.
Ja, absolut und generell, der Aufmacher war wirklich sehr, sehr gut an diesem Wochenende, weil diese mexikanische NFL-Hymne, NFL, sag ich schon, Formel-1-Hymne, nenne es Formel-1-Theme, wie auch immer, es ist wirklich hervorragend. Da hatte man sehr viel Lust auch auf das Rennen. Es war nicht sonderlich spektakulär. Es ist ja, glaube ich, auch eine sehr geradenreiche Strecke. Das heißt, viel gegenüber DRS, wenig spektakuläre Manöver, das kann man, glaube ich, schon konstatieren.
Ja, genau.
Und das hat sich dann auch wirklich gezogen, selbst für den allgemeinen F1-Zuschauer, oder?
Ja, genau. Dazu kam eben, dass manche Namen auch wirklich enttäuschend waren. Also zum Beispiel Ferrari, 5 und 6, Sainz und Leclerc wirklich enttäuschend. Haas auch sehr, sehr schwach. Schumacher auf 16, Magnus noch 17. Da muss man immer noch gucken, was mit Mick Schumachers Cockpit jetzt passiert. Da gibt es immer noch keine Entscheidung und offensichtlich hat er in diesem Wochenende auch keine Punkte geholt. Pierre Gasly, nachdem sein Transfer zu Alpine praktisch bekannt geworden ist, kriegt auch nicht mehr irgendwas auf die Kette. Das heißt, sein Teamkollege Tsunoda ausgeschieden, Gasly auf 11. Alonso, wie gesagt, raus. Bottas endlich mal wieder in den Punkten mit Platz 10, davor Lando Norris auf 9, Esteban Ocon auf 8 und was dann wirklich verwundernswert war, ist, dass Daniel Ricciardo mit 10 Sekunden Strafe trotzdem noch Best of the West wird, sich irgendwie noch die 10 Sekunden Vorsprung auf Ocon rausarbeitet, weil er eben durch diesen Crash mit Tsunoda diese Strafe bekommen hat. Sein Teamkollege Norris ist ja nur auf Platz 9 das Teamduell gewonnen, also muss man wirklich schon loben an der Stelle, ist auch Driver of the Day geworden, Albon auf 12, Joe auf 13, Vettel, Stroll, Schumacher, Magnussen und natürlich Nicolas Latifi auf Platz 18 als letzter übrig geblieben. Also es war ein eher langweiliges Rennen, das aber natürlich für die WM-Wertung noch bedeutend werden kann. Denn Perez ist an Leclerc vorbeigezogen, jetzt 5 Punkte Vorsprung vor den Monegassen. Hamilton ist nur noch 4 Punkte vor Sainz und auch dahinter gibt es noch spannende Duelle, aber vor allem auf der Konstrukteurs-WM, da muss man nämlich drauf schauen. Red Bull, mit nächstes Jahr mit deutlich weniger Vorbereitungs Punkten oder die da vergeben werden können, weil sie eben Konstrukteursweltmeister sind. Ferrari ist jetzt nur noch 40 Punkte vor Mercedes und Alpine 7 Punkte vor McLaren. Alfa Romeo 4 Punkte vor Aston Martin und Haas, sage und schreibe, 1 Punkt vor Alfa Tauri. Also da kann sich mit wenig Punkteplatzierungen noch ganz viel in den Millionenverteilungen für nächstes Jahr ändern.
Ja, vor allem, gut Haas, bin ich gespannt. Es wirkt nicht so, als würden sie in dieser Saison nochmal punkten. Ich weiß nicht, wirkt jetzt in diesem Rennen auch wieder eher schwach, also ist ja generell eines der schwächsten Autos, vielleicht sogar das schwächste Auto, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da dann...
Ja, Williams würde ich
da Williams noch gibt's noch, genau. Aber was ich immer noch krass finde, dass Günther Steiner so kompromisslos immer wieder sagt, Magnussen und Hülkenberg.
Magnussen
und Hülkenberg werden es.
Danke.
Wenn du jedes Wochenende aufs Neue siehst, egal ob Punkte oder nicht, Mick steht vor Magnussen. Magnussen, wie auch immer. Nenn es, wie du willst. Ist mir scheißegal.
Ja, das stimmt. Und, das stimmt. Das Teamduell geht oft an ihn.
Also am Anfang der Saison sah das noch anders aus. Das gehört dazu. Ich meine, Magnussen ist gut in die Saison gestartet. Er hat viele Punkte geholt. Aber du kannst es so nicht rational argumentieren, in meinen Augen.
Ja, sehe ich auch so. Man hat ja in den USA auch gesehen, das hat Mick auch gestern wieder im Interview gesagt, Punkte wären möglich gewesen. Es gab ja auch das Lob von Günther Steiner am verletzten Wochenende. Auch dieses Wochenende konnte man, also es lag ja wirklich nicht an den Fahrern, sondern damit, dass das Auto nicht mit der Strecke klarkam. Das ist ja wirklich sehr streckenabhängig. Man hat ja zusammen in Bahrain zum Beispiel 10 Punkte als Team geholt oder in Österreich sogar 14 Punkte als Team geholt und dann aber eben lange nichts, bis auf diese 2 Punkte in Japan, in den USA. Also man muss einfach sehen, was bei den letzten beiden Wochenenden da vielleicht noch geht. Und ich hoffe für Mick Schumacher, dass er da sein Cockpit auf jeden Fall behalten darf. Oder wenn nicht, dann eben ja darauf hofft, dass Logan Sargeant die Superlizenz nicht erhält und dann vielleicht in Williams steigt. Wer weiß, wer weiß. Es gibt also noch 2 Rennen. Das eine in 2 Wochen in Brasilien und dann in 3 Wochen in Abu Dhabi. Achtung, Brasilien zum einen ein Free-TV-Rennen. Das heißt, ihr habt am Sonntagabend die Möglichkeit, in der übernächsten Woche auf RTL das Rennen zu sehen, das natürlich dann abends aufgrund der Zeitverschiebung und danach wird RTL das erste Mal im deutschen Free-TV die Schumacher-Doku, die bei Netflix verfügbar ist, zeigen. Das ist auf jeden Fall ein ganz dicker TV-Tipp, den ihr euch rot im Kalender markiert. Und dazu noch die Besonderheit, dass Brasilien wieder ein Sprintwochenende wird. Das heißt, wir haben am Freitagabend das Qualifying und am Samstagabend ein Sprintrennen. So, ich würde sagen, genug von der Formel 1, wir springen zum Handball. Da gab es ein Topspiel an diesem Wochenende, wo sich die Füchse Berlin ja weiterhin daran anschicken wollten, ihre ungeschlagene Serie fortzusetzen. Und das hat man auch relativ knapp dann gegen den Bergischen HC auch geschafft. 29-27 hieß es für den Tabellenführer der Deutschen Handballliga am Ende.
Ja, ganz genau. Das einzige Team, was ja noch ungeschlagen ist mittlerweile, die Füchse Berlin jetzt. Und der Bergische HC, man hätte jetzt vor dem Spiel nicht gesagt, dass man sich große Chancen wahrscheinlich ausrechnet gegen dieses Team von den Füchsen, weil die wirklich sehr stark in die Saison gestartet sind. Der Bergische HC, ich glaube, nur 2 Siege bisher geholt, relativ tief unten drinne. Das sieht noch sehr düster aus. Und für die Füchse Berlin, lief das äußerst durchwachsen. Also man konnte sich einfach nicht absetzen gegen das gegnerische Team. Und deswegen blieb es tatsächlich bis zum Ende spannend. Am Ende 29-27 und man ist immer noch ungeschlagen. Aber wir blicken einfach mal auf die anderen Spiele. MT Melsung, immer noch sehr durchwachsener Start, holt aber dennoch einen wichtigen und deutlichen Sieg gegen Hamm-Westfalen. Das ist aber auch ein Pflichtsieg, das muss man dazu sagen. Göppingen verliert gegen Stuttgart 24-25 in einem sehr hauchdünnen Spiel. Der VfL Gummersbach weiterhin als Aufsteiger ganz stark, gewinnt gegen Minden mit 26-22. Ein weiteres sehr hochklassiges Spiel, auch von den Teams, von der Besetzung her, Flensburg gegen Wetzlar. Wetzlar auch noch nicht ganz stark dabei und Flensburg holt hier die wichtigen Punkte. Magdeburg gewinnt deutlich gegen Leipzig 32-24 hier im Ostduell. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen mit 32-31 gegen Hannover-Burgdorf und der HSV Handball gewinnt gegen Lemgo mit 32-28. Wie sieht das am Ende in der Tabelle aus? Wie schon gesagt, die Füchse Berlin ganz oben als einziges Team noch ungeschlagen. Direkt dahinter aber schon die Rhein-Neckar-Löwen, die auch nur einen Punkt weniger haben. Auf Rang 2 THW Kiel, Magdeburg. Also beide Teams, die im letzten Jahr eigentlich so die Liga dominiert haben, sind noch hinten dran im Kampf um den Titel. Da sieht es natürlich weiter noch spannend aus. Alles knapp, alles noch offen natürlich. Nur 2 Punkte Unterschied. Also ja, Flensburg auch nur 6. zum Beispiel. Erlangen bisher sehr gut dabei mit 6 Siegen aus 8 Spielen auf Platz 5. Und die hessischen Teams Melsungen auf 10 und Wetzlar auf 12. Unterdurchschnittlich am Start.
Genau, da ist dann noch ein Spiel übrig, Erlangen gegen Kiel, da muss man dann gucken, die Erlanger stehen auch besser, als man erwartet hat in der Tabelle, mal gucken, was da so passiert. Hast du noch was zum Handball, sonst würde ich zum Basketball?
Ich habe nur noch die Kurzschlagzeile vom DHB, denn wir haben ja vorhin über die Damenhandball-EM gesprochen,
natürlich.
Das haben wir eben nicht ergänzt, denn im Falle eines Titels, eines Titelgewinns, wird die gleiche Prämie ausgeschüttet, die für die Herren anstand, nämlich 250.000. Interessantes Zeichen. Da macht natürlich der DHB auch wirklich gute Arbeit in Richtung Equal Pay. Finde ich einen interessanten Schritt und ich glaube, das wird breit relativ positiv aufgenommen.
Genau, ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Und dann können wir jetzt im Basketball springen. Da wird natürlich auch gerne mit Geldscheinen um die Gegend geworfen. Gerade in der NBA, wo die Mavericks jetzt mit Luka Doncic gewinnen, wo die Lakers das erste Mal einen Sieg holen. Die haben sich ja wirklich schwer getan. Wir blicken aber natürlich, und das ist jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit, auf die Basketball-Bundesliga. Da können wir nur gucken, was die deutschen Top-Teams so alles fabriziert haben. Die Göttinger hatten es schwer gegen Bonn, haben verloren, 94-85. Bayern München hat mal wieder gewonnen. Die haben sich ja durchaus auch ein bisschen schwer getan, nur auf Platz 5 in der Tabelle. Und Rostock mit einer langen Siegesserie wurde jetzt unterbrochen, und zwar deutlich 70-104 gegen Alba Berlin. Weitere Bemerkungen zum Spieltag jetzt von Benny. Danach kann ich nochmal kurz drauf blicken, was in der Euroleague so passiert ist.
Ja, ganz genau. Also ich finde, da müssen wir jetzt gar nicht auf so viel eingehen. Ich finde, Göttingen hat sich gut geschlagen gegen ein Team aus Bonn, was man auf jeden Fall dazu rechnen oder dazu zählen muss, wenn es um den Titel geht. Auch immer noch ungeschlagen, und da 85 Punkte zu holen oder was sie da jetzt geholt haben, das war in den letzten Jahren oder wäre in den letzten Jahren nicht selbstverständlich gewesen. Die Rostock Seawolves haben wir letzte Woche schon angesprochen. Erste Niederlage auf Rang 4 aber immer noch. Und ja, Telekom Baskets Bonn und Alba Berlin immer noch die einzigen beiden Teams, die ungeschlagen sind.
Genau, Ratiopharm Ulm steht auf Platz 15 von 18 Tabellenplätzen und hat sich tatsächlich schwer getan, obwohl die international spielen, gewinnt 88-73 bei Bayreuth, und in der Euroleague lief es auch schon mal erfreulicher. Alba verliert gegen Barcelona 87-73, und die Bayern verlieren auch gegen Roter Stern Belgrad 78-72, und natürlich gibt es noch viel mehr internationale Pokale in Basketballsport, Eurocup, Champions League, Europe Cup, da gibt es ja ganz viele verschiedene Disziplinen, aber es ist einfach sehr undurchsichtig und vielleicht auch nicht ganz so wichtig, als dass wir jede Woche auf alles zu sprechen kommen. Deswegen schnell zur NFL. Da stand Spieltag Nummer 8 auf dem Programm, und bevor es dann in 2 Wochen endlich in München zum NFL München German Game geht, wo unter anderem Tom Brady zu Gast sein wird, konnte man dieses Wochenende wieder bestaunen, dass der Comeback oder der Comebacker an sich generell keinen guten Stand hat im Moment, auch sowohl privat wie auch sportlich. Sportlich gegen die Ravens 22-27 verloren. Der alte Mann tut sich echt schwer.
Ja, und wir können das ja jetzt schon über Wochen und Monate eigentlich ziehen. Diese beiden Top-Quarterbacks, Aaron Rodgers und Tom Brady, beide mit ihren Teams riesige Probleme weiterhin. Das ist nämlich ja bei den Packers ähnlich. Die verlieren gegen die Bills und relativ deutlich auch 27-17. Sah nie so wirklich aus, als würde das Spiel in die Richtung der Packers gehen. Also es wird immer schwieriger für die Packers. Da muss auf jeden Fall jetzt bald ein radikaler Umschwung her, sonst wird das vielleicht mit den Playoffs sogar eng. Ansonsten gab es an diesem Wochenende ein echtes Kunststück zu bestaunen, denn Christian McCaffrey von den 49ers hatte einen Touchdown gefangen an diesem Wochenende, einen Touchdown erlaufen und einen Pass für einen Touchdown geworfen. Das ist vorher nur 11 anderen passiert. Also ist wirklich etwas ganz Besonderes, was ganz selten passiert. Und das beim 31-14 Sieg über die Rams, der Super Bowl Champion, auch weiter mit großen Problemen. Also Teams, die wir in der letzten Saison gesehen haben und sehr gut dabei waren, viele davon haben echte Probleme. Ich habe schon gesagt, Bills schlagen die Packers. Du hast natürlich schon die Buccaneers angesprochen, die gegen die Baltimore Ravens auch verloren haben. Auch die Buccaneers kommen weiterhin schwer rein. Ist vielleicht noch ganz interessant? Ja, die Steelers verlieren gegen die Eagles. Die Eagles weiterhin sehr, sehr gut dabei. 49ers habe ich schon angesprochen. Die Seahawks, die wir bald in Deutschland sehen werden, 27-13 gegen die Giants. Die Commanders gewinnen 17-16 gegen die Colts.
Last Minute.
Genau, Last Minute, das war noch die Besonderheit. Die Patriots gewinnen gegen die Jets und. Was vielleicht noch interessant ist, die Raiders bleiben ohne Punktgewinn an diesem Wochenende. Also die verlieren zu 0 gegen die Saints mit 0-24. Auch ein Team, was normalerweise immer gut für die Playoffs ist und immer weit vorne dabei ist, die kriegen an diesem Wochenende eine echte Packung.
Genau, und natürlich ist das natürlich wichtig, da einfach die Augen drauf zu haben, was die NFL-Teams so alles fabrizieren. Wir hatten dieses Wochenende wieder ein Spiel in London, deswegen ja auch 3 Spiele hintereinander, zum Beispiel im Free-TV am Sonntag. ProSieben in der letzten Saison zeigt ja dann auch komplett alles im Hauptprogramm. Das war auf jeden Fall schön zu sehen, und dann ist es ja wirklich nicht mehr lange hin, bis es dann NFL-Spiel in München gibt. Und so viel sei verraten, wir werden in unserem Podcast die Sprache eines Menschen hören, der im Stadion vor Ort sein wird und uns berichten wird, wie es dann so alles in München abläuft beim NFL-Spiel der Buccaneers gegen die Seahawks. Und da freuen wir uns sicherlich schon drauf. Und wer das ist, das werdet ihr sicherlich erfahren. Es hat vielleicht auch was mit der Vorschau auf die Fußballweltmeisterschaft zu tun.
Ja, ganz genau. Und in der Hinsicht kann man, glaube ich, auch sagen, es ist kein unbekannter Name. Weder für unsere Zuhörer noch vielleicht für den allgemeinen Podcast-Hörer. Und ja, ich freue mich da auch sehr auf die Folge dementsprechend.
Genau. Nach unserer nächsten kleinen Pause geht es hier aber weiter mit dem Fußball, dann unter anderem mit internationalen Punkten, zum Beispiel Toni Kroos und der Platzverweis, der Liverpool-Krise mit Jürgen Klopp im verflixten 7. Jahr, der Champions League Rück, aber auch Vorschau, Bundesliga, U19-Nationalmannschaft der Damen und vieles mehr. Bleibt dran, bis gleich.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zum letzten Take, wie immer traditionell mit dem Fußball. Und bevor wir auf den Europapokal und die Bundesliga im deutschen Bereich kommen, blicken wir natürlich drauf, was international so los ist, und das vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber dennoch eine Erwähnung wert, denn Jürgen Klopp, nachdem man letzte Woche gegen Nottingham Forest den Tabellenletzten der Premier League verloren hatte, verliert man jetzt in allerletzter Sekunde gegen Leeds zu Hause mit 2:1, und das sollte nicht das letzte Spiel sein, was in diesem Wochenende in der letzten Minute entschieden wird, aber dennoch, ja, was glaubst du, wie da die Zukunft von Jürgen Klopp in Liverpool bestellt ist? Man macht sich da jetzt doch irgendwie Sorgen im verflixten 7. Jahr, sowohl in Mainz als auch in Dortmund war das ja so die Zeit, als es wirklich richtig wackelig war und in Dortmund dann zum Beispiel auch den Abschied bedeutete nach Liverpool. Wie siehst du das jetzt? Er hat schon gesagt, die Top 4 sind kein Thema, wie kann das noch weitergehen?
Ja, es ist kompliziert. Mir fehlen auch die Alternativen, und mit diesem Kader, also das gehört ja einfach dazu, mit diesem Kader musst du um die Top 4 in dieser Liga mitkämpfen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da in diesem Kader so repräsentiert wird. Gerade die Offensive ist da ja wirklich absolut krank, und man hat mit Virgil van Dijk einen der besten Innenverteidiger der Welt. Ich kann es mir nicht erklären. Ich würde aber dennoch sagen, gerade weil er natürlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann bei Liverpool, würde ich sagen, dass er da ja auch in gewisser Weise so ein bisschen Vorschuss hat. So Vorschusslorbeeren, die auch, glaube ich, erstmal aufgebraucht werden müssen. Was dann der auslösende Faktor ist, um ihn zu entlassen, da bin ich gespannt. Ich könnte es nicht entscheiden. Ich halte aber von vornherein halte ich große Stücke auf ihn, und das tut jetzt auch nichts zur Sache, dass sie jetzt mit 16 Punkten auf Rang 9 stehen.
Genau, also ich glaube, solange man zu Hause im heimischen Stadion nach dem Spiel noch applausierend oder applausgebend durchs Stadion läuft und sich nicht gleich in den Katakomben verkrümelt, hat man, glaube ich, noch ein gewisses Standing bei den Fans, was jetzt nicht für so sofortigen Rausschmiss spricht, was, glaube ich, jetzt in der Presse auch noch nicht so an der ganz obersten Tagesordnung ist, aber jetzt doch irgendwie, gerade weil man im europäischen Kontext ja durchaus schnelle Trainerentlassungen beobachtet in den letzten Monaten, doch irgendwie immer mitzudenken ist. Von daher muss man in dem Fall drüber sprechen, und wir blicken natürlich auch in den kommenden Wochen drauf, wie sich das weiterentwickelt vor der Weltmeisterschaft. In Spanien gab es an diesem Wochenende weiteres Kuriosum, denn im Vergleich zu Philipp Lahm hat Toni Kroos es in seiner Karriere jetzt geschafft, einen Platzverweis zu bekommen. Bei dem 1:1, enttäuschenden 1:1 von Real Madrid, kurz nachdem Benzema ja seine Weltfußballerkrone bekommen hat, spielte man gegen Girona nur 1:1, und Toni Kroos sicherte sich im negativen Sinne kurz vor Spielende die gelb-rote Karte, und das ist tatsächlich die erste Karriere-Platzverweis Aktion, die er in seiner Karriere hatte, und das als defensiver Mittelfeldspieler, das ist schon ordentlich.
Ja, krass, definitiv. Hatte ich so ehrlich gesagt auch gar nicht auf dem Schirm, ich weiß nicht, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm, aber interessant. Ja. Und vielleicht ist aber auch sowas, was man einfach in so einer langen und erfolgreichen Karriere auch mal mitgemacht haben muss. Dementsprechend war es vielleicht dann auch nur eine Frage der Zeit. Mehr habe ich da eigentlich jetzt auch nicht so zu sagen.
Genau, von der deutschen Damen-U17-Nationalmannschaft können wir euch berichten, dass sie bei der Weltmeisterschaft in Indien leider das Spiel um Platz 3 im Elfmeterschießen gegen Nigeria verloren haben, also den 4. Platz mit nach Hause gebracht haben. Nancy Faeser und Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, werden nach Katar reisen. Auch da werden wir natürlich in den kommenden Wochen drauf schauen. Natürlich nochmal der Hinweis an Beyond Katar, den Podcast, oder auch Katar WM der Schande jetzt zu sehen bei der Sportschau in der ARD-Mediathek. Beides sehr, sehr empfehlenswert. Blickt da gerne mal rein, natürlich um alle Perspektiven dieser Fußball-WM, die da auf uns wartet, zu beleuchten. Und dann kommen wir nämlich zum europäischen Fußball und rollen das Feld wieder von unten nach oben auf, bevor wir in der Champions League gleich auf ein Kuriosum zu sprechen kommen. Conference League können wir recht kurz halten, denn da war nur Köln am Start und das ging am Donnerstag auch recht schlecht, weil das war sehr neblig. Ich habe mir dann am Freitagmittag den Spaß gegönnt, um bei RTR Plus das Spiel gegen Slowacko zu schauen. 0-1 am Ende in Tschechien und damit sicherte man sich ja doch schon das Weiterkommen. Und man fliegt jetzt nicht schon in der Gruppenphase aus unserem Lieblingswettbewerb raus, Benni.
Ja, auch wenn er so ein bisschen stiefmütterlich immer behandelt wird, auch bei uns. Und ich glaube, es sei uns verziehen, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen versuchen, den Ausgleich zu finden zwischen Fußball und dem Rest. Und dann ist halt die Conference League nicht sonderlich wichtig. Ja, man hat grundsätzlich ja eine machbare Gruppe erwischt. Ich glaube, jede Gruppe wäre auch machbar gewesen in dieser Conference League. Nizza ist natürlich ein harter Gegner, aber ja, man hat jetzt 7 Punkte aus 5 Spielen, ist da noch gut dabei und musste aber dennoch natürlich jetzt am letzten Spieltag noch punkten, weil eigentlich braucht man tatsächlich den Sieg, gerade weil man eine schlechtere Tordifferenz als die ersten beiden Plätze hat. Nizza und Partizan Belgrad beide mit einer positiven Differenz, Köln mit 0. Das heißt, da muss wohl ein Sieg her am letzten Spieltag und das gegen einen härteren Gegner als Slowacko.
Genau, Nizza und Partizan beide mit 8 Punkten, Köln mit 7, Slowacko mit 4. Das Spiel gegen Nizza jetzt am Donnerstag wird auch live auf RTL übertragen im Free-TV. Also könnt ihr da sehen, ob die Kölner sich den Weg über die Zwischenrunde sparen oder ob sie direkt dann weiter in die nächste Runde einziehen. Dann kommen wir zur Europa League. Da sind ja natürlich wieder 2 deutsche Mannschaften am Start gewesen. Union Berlin gewinnt gegen Sporting Braga. Und die Freiburger spielen unentschieden gegen Piräus. Beides durchaus Ergebnisse, die man aus deutscher Sicht mitnimmt.
Ja, absolut. Also von vornherein, Freiburg ist ja safe fürs Weiterkommen. Da gibt es jetzt nichts mehr dran zu drehen. Und bei Union war der Sieg natürlich immens wichtig, weil da geht es ja noch ums Weiterkommen. Da gibt es den Kampf zwischen Braga und Union. Überraschenderweise ist Saint-Gilloise da auf Rang 1 mit 13 Punkten aus 5 Spielen. Das hätte so, glaube ich, auch nicht viele erwartet. Und das Malmö aber, ein Team, was vor ein paar Jahren noch Champions League gespielt hat, mit Namen wie Markus Rosenberg, dem ehemaligen Werder Bremen-Stürmer, das weiß ich noch. dem Team traut man eigentlich immer mehr zu. Und deswegen wundere ich mich, dass ein Team wie Malmö in einer Gruppe, die eigentlich relativ gleichwertig ist, da mit 0 Punkten steht, nach 5 Spielen.
Genau, und die könnten jetzt dafür sorgen, dass Union Berlin vielleicht doch nochmal so ein kleines Kreuzchen in Richtung Champions League gegeben wird, denn Braga spielt gegen Malmö, die haben noch keinen Punkt geholt in der Gruppenphase. Saint-Gilloise hat 4 Punkte mehr als Union geholt, 13, 9, 7 und 0 sind da die Punkte in dieser Gruppe. Da muss man also blicken, wie das sich entwickelt. Wir drücken natürlich den Unionern die Daumen, denn man schlug sich auch am Wochenende nicht ganz so schlecht, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. In der Champions League sprechen wir gleich über die Ergebnisse der letzten Tage. Vorerst stelle ich aber die Ausgangslage der Frankfurter vor dem letzten Spieltag für euch raus, denn die können tatsächlich Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter in der Gruppe werden. Je nachdem, was passiert, das könnte ich jetzt im Einzelnen aufdröseln. Ich reduziere es vielleicht darauf, dass wenn sie Gruppensieger werden, sie gegen Lissabon gewinnen müssen und Tottenham nicht in Marseille gewinnen darf. Und Gruppenvierter werden sie zum Beispiel mit einem Unentschieden, wenn Marseille gewinnt, und mit einer Niederlage, wenn Marseille auch gewinnt. Und natürlich gibt es dann noch viel mehr Szenarien, aber wirklich kurios wäre es, wenn in Gruppe D die Eintracht ein Remis holt, schöne Grüße an den Kicker, die haben das mal zusammengestellt, und Marseille gegen Tottenham gewinnt, dann ist nämlich Marseille mit 9 Punkten Gruppensieger und Sporting, Frankfurt und Tottenham hätten alle 8 Punkte. Dann zählt der direkte Vergleich. Gegen Sporting spielte man im Hinspiel 0-3 und man spielt eben jetzt noch in Lissabon, und gegen Tottenham 0-0 und 2-3. Dann wäre Frankfurt nämlich letzter, weil man dann beide direkte Vergleiche verlieren würde und fliegen dann nicht nur aus der Champions League, sondern komplett aus dem Europapokal, und das hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft mit 8 Punkten nicht weiterkommt.
Ja, das ist wirklich irre. Also interessante Gruppe, und da sind wir dann wieder. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir am Anfang der Saison auch gesagt haben, dass in dieser Gruppe jeder weiterkommen kann. Also es ist ja eine sehr ausgeglichene Gruppe. Und da haben wir Frankfurt auch definitiv zugetraut, es ins Achtelfinale zu schaffen, wenn alles passt. Die Chance ist noch da. Wichtig wäre es natürlich, in irgendeinem internationalen Wettbewerb zu bleiben. Was wäre das für eine Geschichte, wenn man sich dann in der Europa League einfach weiterfightet. Da warten einige Geschichten generell auf uns jetzt in der letzten Gruppenphasenwoche. Und ich bin gespannt.
Genau, blicken wir natürlich noch auf die Ergebnisse der letzten Woche. Das darf nicht zu kurz kommen. Am Dienstag gewinnt, um jetzt nicht auf jedes Ergebnis zu sprechen zu kommen, Real Madrid, Leipzig gewinnt zu Hause gegen Madrid. Madrid verliert in Leipzig und damit war die Maß auch schon mal gefüllt, wenn die Bayern nämlich am Mittwoch dann nach Barcelona gekommen sind, weil eben Real diese Klatsche über sich ergehen ließ. Und auch die Bayern gewinnen in Barcelona mit 0-3. Dortmund sichert sich zu Hause mit Ortega im City-Tor ein 0-0. Das ist sicherlich aus Haalands Sicht nicht ganz zufriedenstellend gewesen, aber naja, die Dortmunder nehmen das gerne mit. Bayer Leverkusen mit einem sehr skurrilen Unentschieden gegen Atletico Madrid mit einem Last-Minute-Elfmeter nach Abpfiff und die Frankfurter gewinnen gegen Marseille 2-1. Das war wirklich wieder eine spektakuläre Champions-League-Woche mit durchaus positiveren Ergebnissen, als ich sie zu erwarten vermocht habe, Benni.
Ja, definitiv. Und es geht ja auch bei den anderen Teams noch um einiges aus deutscher Sicht. Dortmund braucht einen Punkt, dann hat man das Weiterkommen sicher. Da geht es halt um diesen zweiten Platz natürlich. Leverkusen kann doch immer in die Europa League einziehen. Dafür muss man aber an Madrid vorbeiziehen. Das heißt, Madrid muss verlieren, Leverkusen muss gewinnen. Also da liegt es nicht mehr nur an Leverkusen selber. Also die Ausgangslage, da muss man auch auf Schützenhilfe von dem anderen Team hoffen. Und ja, Frankfurt hat man schon besprochen. Bayern weiter makellos, 5 Siege aus 5 Spielen aus dieser Gruppe, 15-2 Tore. Also Wahnsinn, wie die da durchmarschieren. Wenn du dir überlegst, dass wir vor ein paar Wochen von einer Bayern-Krise gesprochen haben, da kann man jetzt nicht mehr dran denken. Also so schnell kann es gehen und da wurde es wieder zu heiß gekocht, als es getrunken wurde oder wie auch immer man sagt. Interessante Ausgangslage für einige Teams und wie gesagt, es lohnt sich, glaube ich, in dieser Woche Champions League zu gucken.
Genau, für Leverkusen wird's happig. Das sind die frühen Spiele gleich morgen am Dienstag 18:45 Porto gegen Atletico und Leverkusen gegen den amtierenden und wohl auch Gruppensieger Brügge. Die haben nämlich 10 Punkte, Porto 9, Atletico 5 und Leverkusen 4. Das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Bayern hast du schon gesagt, Frankfurt eben auch. Und Leipzig ist garantiert noch in Europa dabei, denn die spielen nicht mehr um das komplette Ausscheiden. Schachtja Donetsk hat 6 Punkte, Leipzig 9 und Real Madrid 10. Das hätte ich nach 5 Spielen auch nicht erwartet, gerade nach dem, was Leipzig am Anfang so gegen Schachtja Donetsk gezeigt hat im Hinspiel. In Gruppe G, City 11, Dortmund 8, Sevilla 5, Kopenhagen 2. Also auch da überwintert man international. Und ja, dann freuen wir uns auf eine spannende Champions-League-Woche und blicken auf das, was in der Liga passiert ist. Zweite Bundesliga, wie immer recht kurz, weil ich einfach nicht drüber sprechen möchte. Am Freitagabend gewinnt der Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth zu Hause gegen den Bundesliga-Absteiger gegen Arminia Bielefeld. Im Kellerduell mit 1-0, die Arminia wieder einmal so schlecht wie vor 3 Wochen zuletzt und das macht einfach alles keinen Spaß mehr. Magdeburg 1-1 gegen Heidenheim, Kiel 1-2 gegen Düsseldorf, Regensburg gegen Rostock und das ist wichtig für die Rostocker, weil die jetzt ein bisschen gependelt haben in den letzten Wochen, 0-3. Kaiserslautern, der nächste Gegner der Arminia, 0-0 gegen Nürnberg, das ist sehr, sehr beachtlich. Pauli nach der Niederlage beim Tabellenletzten oder jetzt wieder Tabellenletzten Bielefeld 1-1 gegen Darmstadt im Aufstiegsduell und das ist vielleicht somit das Topspiel, Benni. Wie siehst du da die Perspektiven? Darmstadt, HSV und Paderborn jetzt vorne weg, weil die haben am Sonntag ja auch noch gegeneinander gespielt.
Ja, also der HSV zeigt überraschenderweise gerade eine ziemliche Konsequenz. Es ist ja immer spannend zu beobachten, wie es dann rund um den Winter aussieht, gerade nach der Winterpause, wie kommt der HSV in Tritt. Das war ja meistens diese Phase, in dem der Verein dann zusammengebrochen ist, man dann den Aufstieg außer Hand gegeben hat. Man war ja, glaube ich, auch schon 2-mal Herbstmeister in der zweiten Liga, hat das dann noch außer Hand gegeben. Aber das ist schon wirklich stabil. Ich meine, man hat auch gegen Paderborn zurückgelegen und hat dann gegen ein Top-Team wie Paderborn mit 34 Toren aus 14 Spielen, also mit der Offensive der Liga, dann das Spiel noch gedreht, 3-2 gewonnen. Und ja, ich bin mir, irgendwas in mir sagt mir, dass der HSV in die Saison aufsteigt. Ich bin gespannt, wahrscheinlich sage ich, gib mir 2 Monate. Vielleicht sieht das dann 3 Monate. Dann
ich glaube, in 2 Monaten sind nicht viele Spiele draufgekommen.
Gib mir 3 Monate vielleicht, dann sage ich vielleicht was anderes. Aber oder prove me wrong. Aber ich habe ein gutes Gefühl und ich bin gespannt, ob das welches Team sich dahinter noch weiter präsentiert. Also ich sehe Darmstadt langfristig im Aufstiegskampf. Paderborn sieht auch langfristig so aus. Aber was kommt dahinter? Hannover ist sehr inkonstant weiterhin. Heidenheim und Düsseldorf ebenso. Ich meine, wir haben Heidenheim im Stadion gesehen. Das war nicht unbedingt eine erste Sahne, zweite Liga. Also,
oh Gott.
Das musste sein. Und dahinter ist ja auch immer noch Kaiserslautern, bei denen geht's aber, da sind wir ehrlich, gerade um eine sichere Platzierung und den Klassenerhalt.
Genau, die restlichen zwei Partien am Sonntag dann Hannover gegen Karlsruhe 1-0. Das ist wichtig, damit man vorne den Anschluss halten kann. Und ein 2-2 zwischen Sandhausen und Braunschweig, die sich ja zuletzt im Pokal auch einen spannenden Fight mit den Wolfsburgern geliefert haben. Dann blicken wir auf den 12. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Auch da gab es das ein oder andere Spiel, was mit Last-Minute oder strittigen Entscheidungen, die mit Schiedsrichtern zu tun hatten, Paroli bieten können. Am Freitag aber zunächst der überragende und glückliche Sieg mit Füllkrugs Last-Minute-Kopfballtreffer gegen die Hertha, der schlussendlich im Interview bei Laura von Torra dazu führte, dass Laura gefragt hat, wie steht's um die wirklich wichtigen Dinge, die man sich im Moment fragt, und Niklas Füllkrug sagt nur, meinem Kind geht's gut. Also mochte man über die Nominierung dort nicht sprechen, aber freut mich wirklich für Werder und hört man vielleicht nicht ganz so gerne, aber das finde ich bei der Hertha auch völlig in Ordnung. Bremen jetzt auf Platz 8 in der Tabelle als Aufsteiger.
Ja, saustabiler Saisonstart. Gut, da gehört eben auch dazu, gerade im Kontrast zu Schalke, man hat die Aufstiegstruppe eigentlich verhältnismäßig gut zusammengehalten. Da ist jetzt kein großer Name weggegangen. Und die funktionieren auch tatsächlich in der ersten Liga. Bei Schalke hat man Itakura verloren, unter anderem Cholina verloren und so weiter. Also es waren ja mehrere Namen. Gerade Itakura schmerzt ja sehr, auch wenn der jetzt bei Gladbach verletzt ist, aber gerade am Anfang schon gezeigt hat, was in dem für ein Potenzial schlummert. Wurde ja von Anfang an direkt zum Stamminnenverteidiger. Ganz interessant. Und Werder Bremen schlägt sich weiterhin hervorragend. Ganz anders Bochum. Letztes Wochenende noch gewonnen. Jetzt 4-0 gegen Wolfsburg verloren.
Quasi ohne Gegenwehr. Felix Metscher macht 2 Tore. Jetzt treffen schon beide Metschers.
Ja, richtig. Also da hat auch noch ein weiterer Stürmer Bock, für die Nationalmannschaft berufen zu werden und bei der WM dabei zu sein.
Mal gucken.
Ja, wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, das gehört ja dazu.
Ja.
Wolfsburg hat ja selber noch keinen guten Saisonstart hinter sich. Also das ist schon eine ordentliche Packung, die da Bochum einstecken musste. Ordentliche Packung, apropos, der FSV Mainz 05 kommt ordentlich hinter die Räder gegen Bayern München. 2-6 und wer traf wieder? Erik-Maxim Choupo-Moting.
Genau, spät, aber er hat getroffen. Unsere beiden bekannten und ehemaligen Podcast-Gäste Marcel und David waren beide im Stadion dabei. Das war auf jeden Fall ein gutes Los, was die da gezogen haben an Stadionbesuchen. Wie gesagt, 6-2, klare Sache, 3-1 schon zur Halbzeit. Es war auf jeden Fall ein spaßiges Konferenzspiel. Ich möchte allen Leuten das Beileid aussprechen, die am Samstagnachmittag Einzelspiel Leipzig gegen Leverkusen geguckt haben, weil das war wirklich ein trostloser Kick. Es passierte quasi gar nichts. Kai Dittmann in der Konferenz ist durchgedreht, weil nichts passiert ist. Leipzig gewinnt am Ende 2-0 gegen Leverkusen, unter anderem eingeleitet durch einen Freistoß und ein Kopfballtor von Kunku, wo es hätte keinen Freistoß geben können. Das sind aber nicht die einzigen strittigen Entscheidungen. Dann ist noch der Last-Minute-Sieg von Stuttgart gegen Augsburg zu Hause, 2-1, auch das gönne ich beiden Vereinen, so wie das Ergebnis ausgegangen ist. Und am Abend dann das Topspiel in Frankfurt, das Frankfurt hätte eigentlich auch gewinnen können. 1-2 am Ende für Borussia Dortmund.
Ja, definitiv. Da war einiges drin für Frankfurt. Es sah sehr, sehr gut aus. Und Dortmund spielt weiterhin nicht so, als wären sie hier ein großer Meisterschaftsverfolger. Holt jetzt aber diese wichtigen Punkte. Es war ja schon oft jetzt in dieser Saison so, dass wir das gesagt haben, dass dann Dortmund doch noch trotzdem die Punkte geholt hat, obwohl man vielleicht jetzt nicht sonderlich schönen Fußball spielt. Dennoch ist man gerade nur Vierter, das gehört dazu. Bayern ist wieder gut in Form, die kämpfen sich so langsam an Union Berlin ran, apropos Union Berlin.
Die waren ganz kurz Tabellenführer.
Die waren ganz kurz, genau, ganz genau. Union hat dann nachgelegt und wie, muss man ja sagen, auch wieder ganz spät gegen Gladbach dann noch gewonnen und das Spiel gedreht. Also es ist ordentlich für Spannung gesorgt in der nächsten Zeit in der Bundesliga und ich hoffe, dass sich das jetzt aber auch noch so festsetzt und über die Winterpause ziehen lässt. Ich möchte Union Berlin oder SC Freiburg als Herbstmeister haben.
Ah, ich fürchte, das wird schwierig.
Ja, mal gucken. Glaube ich auch.
Also unsere Kollegen, die Chefredakteure von MSP und von Sport 1, Asmus und der zweite, Pit Gottschalk, so, haben zusammen in ihrem Podcast auch gesagt, dass es bis Bayern oder die Bayern bis zur WM auf jeden Fall an die Tabellenspitze geschafft haben. Ich bin, was den Wunsch angeht, natürlich auf deiner Seite, aber ich vermute, es kommt anders. Genau, am Sonntag hatten wir dann noch drei Spiele. Union hast du schon angesprochen, auch Last-Minute-Sieg zu Hause gegen Gladbach. Gratulation an Almut Schuld für den DAZN-Experten-Debüt-Premiere. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Köln abends 1:1 gegen Hoffenheim und dann natürlich das Schalker-Dilemma, was sich das erste Mal wieder offenbarte, gegen den SC Freiburg. Unter der Woche unterließ man nicht nur Frank Kramer, den Trainer, sondern Ruven Schröder, der Sportdirektor, entließ sich selbst. Wer der Nachfolger als Trainer werden sollte, das war ja recht schnell klar. Thomas Reis war lange schon im Gespräch. Peter Knebel übernimmt die anderen Aufgaben der sportlichen Leitung überdies hinaus. Die Choreo war nett, aber das bringt ja den Punkten erstmal nichts. An der Tabelle, Benni, deine Eindrücke bitte.
Ja, du hast das schon ganz gut zusammengefasst, die Woche. Es war ja wieder turbulent, es war ganz interessant. Mittwoch habe ich dann auf meinem Handy gesehen, okay, Schalke hat einen Beitrag hochgeladen. Gibt es da jetzt vielleicht die Ankündigung des neuen Trainers, Pressekonferenz dann und dann? Nein. Bild von Ruven Schröder, riesiger Paukenschlag. Ruven Schröder angeblich aus privaten Gründen verlässt den Verein. Und was für ein Schock. Also irgendwo stand der Architekt der Aufstiegsmannschaft. Das ist er. Er musste zum Start direkt ungefähr 30 Transfers in einer Transferperiode tätigen. Im nächsten Sommer direkt wieder. Und er hat dennoch geschafft, einen relativ konkurrenzfähigen Kader zusammenzubauen. Ohne finanzielle Mittel fast. Unfassbar eigentlich. Allein schon letzte Saison. Man hat Itakura für eine Nullnummer bekommen, also für fast nichts bekommen, ausgeliehen mit Kaufoption von City, der jetzt in der ersten Liga steil geht. Man hat Ojan bekommen, einen Mann, der eigentlich viel zu gut ist für die zweite Liga und. Und das wirft natürlich jetzt auch ein schlechtes Licht oder ein verwirrendes Licht zumindest auf Peter Knebel und den Vorstand, weil Ruven Schröder hat sich als Aufgabe gesetzt, Schalke wieder in die Erstliga zu bringen und dort natürlich auch abzusichern. Und er hat Schalke übernommen, als Schalke am Boden lag. Das heißt, er wird jetzt wohl kaum gegangen sein, weil irgendwie der Saisonstart schiefgelaufen ist. Ne? Also interessant, was da jetzt noch im Vorstand uns abgeht. Ich bin gespannt, was da in den kommenden Wochen passiert. Das Spiel, das Spiel wiederum, David, 0:2 gegen...
Das gab es ja auch noch.
Das Spiel, das gab es ja auch noch, auch wenn es so ein bisschen Nebensache wurde in der Woche. Fand dann 2 Tage nach dem ersten Training von Thomas Reis statt. Das heißt, keine Handschrift groß zu erkennen natürlich schon.
Ja.
Aber man hat natürlich Ansätze gesehen. Man hat gesehen, er setzt da eher auf mutigeren Fußball. Er hat dann auch zwischenzeitlich mal 4-3-3 spielen lassen. Er will sich nicht ergeben, wie Frank Kramer das teilweise getan hat, fußballtechnisch. Das ist nicht nur Spiel gegen den Ball, sondern man will auch mit Ball am Fuß versuchen, mit Pässen in die Tiefe mal vielleicht für Gefahr zu sorgen. Und nicht nur hoch und weit bringt Sicherheit. Und irgendwie kommt der Ball schon zu Simon Terodde. Aber am Ende.
Kenne ich irgendwoher.
Richtig. Am Ende war es dann halt immer noch Freiburg und Christian Streich, ein Team, was in dieser Saison unfassbar stark ist. Und dann am Ende auch verdient die 3 Punkte geholt hat. Ich glaube aber dennoch, dass Thomas Reis die deutlich bessere Wahl ist und habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass der ganz gut zu Schalke passt. Es ist ja auch ein Vertrag für erste und zweite Liga, was glaube ich auch ganz wichtig ist, weil. So realistisch sind glaube ich, alle. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass er dann im kommenden Jahr, falls es dann wirklich in die zweite Liga geht, die Chance bekommt, etwas aufzubauen, was ich ihm zutraue, was er nämlich auch schon bei Bochum geschafft hat.
Jetzt reden die beiden Jungs schon wieder nur über Fußball. Liebe Leute, wir sind in einer Konstellation, die wahrscheinlich sonst kein anderer Podcast hat. Wir sind ein Podcast von 2 Menschen, die ihre Fanherzen an beide Tabellenletzte der beiden Bundesligen gekoppelt haben. Und ich glaube, diese Kombination gibt es nicht allzu oft. Bitte verzeiht uns, wenn wir das etwas ausführlich oder in meinem Fall gar nicht mehr ausführlich thematisieren. Ein ganz großes Lob noch an André Breitenreiter. Alexander Zorniger, die Namen verwechsel ich manchmal ein bisschen. Er ist nämlich Trainer in Fürth. Der macht das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, der andere Bundesliga-Absteiger sieht da ganz gut aus. Und ich glaube, diese Bilder, wie du bei Social Media angesprochen hast, in den Bielefelder Fanszenen geht es um so, wenn Alex, jetzt bringe ich alle Namen durcheinander, Scherning, unser Trainer, wenn da das Bild auf dem Social Media-Account von Arminia auftaucht, dann denkt man sich, doch Entlassung, was passiert da gerade? Es war aber nur ein Tweet zum Geburtstag unter der Woche. Also war da großes Durchatmen bei der Arminia, wobei auch da natürlich wieder die Arabi und Channing Entlassungsstimmen laut werden. Also es bleibt spannend bei unseren Herzensvereinen, bitte. Ja, nehmt uns das nicht übel, wenn wir da im Wintersport auch in den nächsten Wochen ab und zu mal drauf schauen. Aber die Vereine machen ja Pause, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Grund, uns anderen Dingen zu widmen. Mhm. Wir freuen uns also auf eine spannende Sportwoche und am Wochenende geht es endlich wieder mit Skispringen los. Zwar noch ohne Schnee, aber endlich wieder richtig Wintersport. Wir freuen uns auf die nächsten Monate und ich mich ganz besonders auf das, was wir so alles vorhaben. Vielen Dank, Benni, für heute und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, ganz genau. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Social Media, jetzt auch auf YouTube übrigens. Der Linktree ist ja auf Twitter unter anderem bei OnThePitch, @onthepitch_pod zu finden. Darüber findet ihr auch unter anderem unseren YouTube-Kanal, wo in kommender Zeit vielleicht mal einiges kommen wird. Und genau, wenn ihr natürlich Fußball nicht hören wollt, deswegen setzen wir auch den Fußball ganz nach hinten. Da werdet ihr trotzdem bestens informiert und müsst euch nicht um Fußball scheren. Dementsprechend, ja, das ist schon alles durchdacht. Und dann hören wir uns, ja. Dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder am Montag. Vielleicht dann auch wieder in Videoform, wenn das ganz gut ankommt. Ich bin gespannt, wie viele hier reinhören.
Ob das technisch so hinhaut. Muss erst mal gucken, genau. Ob das gleich klappt hier.
Ganz genau. Aber auf jeden Fall dann bis nächste Woche und ciao.
Tschüss.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Hier kommt die Reality Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium Trash TV.
Eine neue Folge: Kampf der Reality Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.